Heute haben wir wieder ein interessantes Kapitel. Allerdings habe ich das Kapitel etwas kürzer gehalten, weil beim letzten Mal der Wunsch geäußert wurde, wir sollen nicht so lange machen, also nicht so viele Verse aufeinander folgen lassen. Und dafür habe ich dann so ein bisschen mehr Luft zwischendrin gelassen, habe mich ein klein wenig ausgiebiger mit dem einzelnen Vers beschäftigt. Und wir sind heute beim Prediger, des Predigers, das erste Kapitel, die Verse 11 bis 18. Das ist also bis zum Schluss vom ersten Kapitel, ab Vers 11. Wir hatten vorher in zwei Abschnitten bis Vers 4 und dann bis Vers 10 das erste Kapitel durchgegangen. Und jetzt sind wir bei der nächsten Runde im ersten Kapitel. Und die letzte auch zugleich, dann kommt das zweite, Verse 11 bis 18. Ja, ich hatte das 10. Kapitel abgeschlossen mit dem wirklich Neuen, was es unter der Sonne gibt. Das, was ich nur entdecken konnte, trotz der vielen Sachen, die es in der Vergangenheit gab, wo man gesagt hat, es ist immer alles irgendwo neu, ist für mich die Wiedergeburt. Das Einzige, was sich in den Tausenden von Jahren geändert hat. Also der Mensch ist immer gleich geblieben. Die Probleme haben sich eigentlich auch nicht geändert. Also wenn ich ein Baby sehe, das braucht die Mama. Wenn ich ein Ehepaar sehe, das braucht Treue. Wenn ich Christen sehe, die brauchen immer noch die Verbindung zu Gott. Aber das Neue ist, dass Gott sich halt geöffnet hat. Er ist im Endeffekt, wie es ja auch im Johanneskapitel steht, der Türwächter am Schafstall, der dann den Hirten hineinlässt und die Stimme hören dann die Schafe. Also das sind alles so Parallelen, die ziehen sich von der Vergangenheit, ob es jetzt David oder Salomo war, bis heute. Und trotz vieler Neuerungen, es wurde mal ein Rad erfunden und es wurde dies und jenes gemacht, ist es für mich im Endeffekt immer wieder identisch mit dem Forschergeist des Menschen. Er will Neues entdecken, also da hat sich noch nichts geändert. Er ist nicht mit dem Alten zufrieden und genauso ist es dann halt auch mit der Unzufriedenheit im Herzen. Sie ist halt weiterhin da. Also wie wir wissen, hat Salomo sehr viel Zeit mit seinem philosophischen Nachdenken verbracht. Also er war ja nicht nur ein großer Liebhaber mit vielen Frauen und vielen Kindern, auch vielen Herden und vielen Soldaten und viel Reichtum, sondern er hat sich auch mit der Philosophie beschäftigt. Die Königin von Saba hat ihn ja gelobt wegen seinem klaren, scharfen Verstand. Und ihn hat besonders interessiert die Gesinnung, die Weltanschauung, die Grund- und Lebenseinstellung in jener Zeit. Also Gesinnung, Weltanschauung, Grund- und Lebenseinstellung. So ein Stück weit Grund- und Lebenseinstellung finden wir auch bei den Sprüchen. Also da sind zum Teil Sachen, die halt eben an Lebenseinstellungen erinnern. Wird immer mal wieder festgestellt, das bedeutet das, das hat jene Konsequenz. Und die Weltanschauung, die ist auch zum Teil noch in den Sprüchen drin, kommt hier auch nochmal zum Vorschein bei den Predigern. Und die Gesinnung ist bei Sprüche und auch gleichzeitig nachher noch beim Hohelied ein Thema. Also da geht es zum Beispiel um die Liebe. Und das ist dann das nachfolgende Kapitel. Wir wissen außerdem, dass Salomo ungefähr 1000 Jahre vor Christi Geburt lebte. Also das ist nachgewiesen, das kann man anhand vom Tempel, von anderen archäologischen Funden kann man es nachweisen. Und wir, die wir heute etwa 2000 Jahre danach leben, begreifen jetzt, das sind schon im Endeffekt 3000 Jahre vergangen, seitdem der Salomo das geschrieben hat. Also 3000 Jahre ist ja schon ein Stückchen. Ja, der Mensch hat, wie gesagt, einiges neu entdeckt, viele neue Techniken, dennoch weiß er bis heute nicht viel mehr über das Grundproblem des Menschen. Also das Grundproblem des Menschen war eine Sache, die der Salomo-Philosophie ist ja auch so ein Stück weit diesen Menschen durchleuchten. Eine Sache, die den Salomo bewegt hat und das also vor 3000 Jahren. Doch eines ist sicher, dass wir die Weisheit noch das Nachsinnen, noch die Philosophie oder die Psychologie, die Natur, irgendwie die Art und Wesen, das Wesen des Menschen verändern kann. Also die Psychologie kann das Art und Wesen des Menschen nicht verändern. Das Blut fließt zum Beispiel weiterhin durch die Adern, auch wenn sich 10 Psychologen drum rumsetzen und darüber nachdenken. Und weil sie die alte Natur des Menschen nicht korrigieren, nicht verändern oder verbessern können, darum sind sie auch nicht in der Lage, das Herz des Menschen zufriedenzustellen. Also es hat bisher kein Psychologe es geschafft, einen Menschen wirklich zufriedenzustellen. Dann gibt es ja immer die Psychologenscherze, einer liegt auf der Couch und sinniert und der andere hört sich dann das Gejammer an und nachher, wenn er fertig ist, verabschieden sich mit freundlichen Worten. Der Psychologe braucht erstmal selber ein paar Taschentücher, um seine eigene Traurigkeit zu vertreiben. So, dann fahren wir mal fort im Buch des Predigers Salomo im ersten Kapitel ab Vers 11. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, noch derer, die hernachkommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Salomo hatte versucht, im wissenschaftlichen Studium Befriedigung zu erlangen. Aber er ist zu diesem Schluss gelangt. Der Mensch versucht ständig, wichtig zu sein. Haben wir immer. Es gibt sogar E-Mails, da steht drauf, wichtig. Ich kriege zurzeit bei uns im Betrieb lauter E-Mails, auf denen wichtig steht.
Sind alle wichtig.
Und jetzt muss ich das unterscheiden. Also ich habe jetzt 150 E-Mails, die gehören alle auf die Abteilung, wo ich bin. Und überall in Rot, wichtig. Und das ist dann, unten drunter steht dann so ein Absatz, wer es geschrieben hat, welche Abteilung, ob das ein Vorgesetzter ist. Und überall steht unten drüber wichtig. Und ich habe das mal spaßhalber ausgedruckt, wichtig, 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 und habe das mal wirklich an eine Wand dran gepinnt, weil das war ja alles wichtig. Alle Kollegen mussten Bescheid wissen und die haben nachher nicht durchgeblickt. Also die haben vor lauter Wald die Bäume nicht mehr erkannt. Hat eine Kollegin gesagt, ja, was ist denn jetzt wichtig? Dann habe ich gesagt, im Endeffekt das, was sie am ehesten betrifft. So, also ja, also da mit den Gummihandschuhen, der Pflege ist ja wichtig, die Gummihandschuhe. Das findet sie wichtig. Das steht aber hier nirgendwo. Also da hat man dann gesucht, wir haben Gummihandschuhe, wenn man die anzieht, dann zerplatzen die zurzeit. Die sind alle so klein produziert. Und dann nützen auch die Gummihandschuhe nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal ist es so, dass man halt viele Informationen bekommt. Also jeder empfindet sich wichtig, schickt Informationen und dann wird man halt förmlich überflutet mit wichtigen Informationen von wichtigen Personen. Und das beste Beispiel ist, wenn man den Fernseher anmacht, da sieht man ja lauter wichtige Personen, die machen sogar Talkshows und versuchen dann untereinander noch zu streiten, wer ist am Tisch der Wichtigste von den Wichtigen. Und wenn es dann nicht einig sind, dann streiten sie halt eben, bis dann zum Schluss alle wieder zufrieden sind. Ja, der Mensch versucht um jeden Preis in der Öffentlichkeit zu stehen, aber das dauert nicht lange und dann ist er nicht mehr auf der Welt. Er muss also die Bühne verlassen. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, steht im 11. Vers. Also, wisst ihr noch, Preisfrage, wisst ihr noch, wie die geheißen haben, die Menschen, die geheißen haben, welche die Menschen vor 50 Jahren unterhalten haben? Preisfrage. Wer hat vor 50 Jahren hier die Leute unterhalten? Okay, eine andere Frage. Ja, hier zum Beispiel in Deutschland, also das kann auch Ausland sein. Also anderes Land, nicht Ausland.
Ufernburg.
Vor 50 Jahren Ufernburg. Gut. Eins mitmachen. Noch jemand? Vor 50 Fuchsburg. Jahren?
Fuchsburger, ne? Wie heißt der? Der immer so hochgesprungen ist.
Ach so, ja, der Hänschen Rosenthal.
Ja, Spitze, das war ja, Spitze.
Genau. Hänschen Rosenthal mit seinem Dalli Dalli. Da gab es ja noch mal einen, der hat diesen goldenen Schuss gemacht. Wer das zum Beispiel noch kennt, der goldene Schuss. Da haben die Zuschauer dauernd vorm Fernseher gesessen und eine Person musste mit verbundenen Augen mit einer Armbrust ein Ziel schießen. Und nebendran war ein Mensch, der hat demjenigen dann gesagt, wie er die Armbrust führen muss. Die war also auf so einem Gerät drauf. Und hat er gesagt, hoch, 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 runter, 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 links, links, rechts, rechts. Ja, das war zum Beispiel auch mal eine Unterhaltungssendung. Oder kennt ihr noch einige bekannte und herausragende Athleten von vor 50 Jahren? Wer ist Sport interessiert?
Fritz Walter.
Gut. Ja?
Uwe ich Seele. Sagte Fußballer habe ich.
Uwe Seele. Seele. Ja, das sind ja alles Athleten. Ja.
Spieling.
Spieling. Boxer, oder?
Mhm. Ja, also da habt ihr schon ein gutes Allgemeines.
Den Aldik Radsport, oder? Ist der früher oder später?
Später. Wer war 1924
Kirchenstein.
Olympiasieger im 4x100 Meter Lauf? 1924. Mhm. Olympiasieger im 4x100 Meter Lauf. Und gleichzeitig gläubiger Christ.
Vor dem Krieg. Wer am Sonntag da war, weiß es, gell? Erik Liddell.
Das war am Sonntag bei der Predigt Thema. Also das ist mir jetzt gerade nur in dem Beispiel einfallen. Also man sieht, manchmal haben wir sogar Kurzzeitgedächtnisprobleme. Also dass wir von manchmal vor 3 Tagen was gehört haben. Klar. Und dann, ach ja, das habe ich nicht gehört. Also das kenne ich gar nicht. Also wir sehen, unser Erinnerungsvermögen ist nicht das Beste. Ja, hat überall irgendwo Lücken. Die Heilige Schrift sagt uns, dass unser Leben hier wie eine Geschichte ist, die man erzählt und wir können sie noch nicht einmal wiederholen. Also einmalig. Wir können erkennen, dieser Mann Salomo macht bedeutende Versuche im Labor des Lebens. Er probiert alles aus, was den Menschen zur Verfügung steht. Das hat er wirklich, also der hat alles ausprobiert. Zu seiner Zeit und in seiner Position konnte er in jeden Bereich gehen, in den er wollte. Also das war ja fast eine unumschränkte Macht in seinem Land. Nicht viele Menschen wären heutzutage in der Lage, das zu tun, was Salomo getan hat. Der Tempelbau war natürlich die Krönung, aber er hat ja doch so einiges andere auch getan. Doch er fand in der Natur und in der Wissenschaft nichts Neues, etwas, was ihm ein neues, ein sinnvolles Leben geben könnte. Also er hat geforscht, ob es irgendwo ein Sinn im Leben gibt, aus der Natur, aus der Wissenschaft. Er hat eigentlich nichts gefunden. Wie gesagt, der Prediger Salomo wendet seine Beobachtungen auch auf das Tun und Streben des Menschen an. Und nach seiner Meinung geschieht nichts Neues unter der Sonne, wie in Vers 9 schon gesagt, selbst wenn der Mensch bestimmte Dinge für neu hält, in Vers 10a. Das liegt aber daran, dass der Mensch die früheren Taten, die Ereignisse und die Errungenschaften vergessen hat. Vers 10b bis 11. Das kann man am einfachen Beispiel bringen. Es gibt alte Handwerksberufe. Besenbinder zum Beispiel. Küfer, das kommt in manchen auch noch. Aber es gibt Berufe, die sind wirklich auch vom Namen her nicht mehr bekannt. Also wo Menschen Sachen hergestellt haben und das war ein richtiger Beruf. Also die mussten ihn lernen, volle Ausbildung und haben dann halt ihren Beruf gemacht. Und wenn man heutzutage jungen Menschen vor Webstühle setzt, dann gibt es sogar welche, die versuchen, das als Harfe zu benutzen. Also das ist nicht bekannt, was mache ich mit diesem Teil. Und das war früher, die Weber war ein Beruf. Also altes Israel-Beispiel. Wer weiß heutzutage, wie die Zeltmacher gearbeitet haben? Paulus, Saulus war ein Zeltmacher. Was hat denn der gemacht? Wie hat denn der so ein Zelt hergestellt? Hat er es mit Stoff gemacht? Oder hat er es mit Fellen, mit Tierfellen gemacht? Oder mit Alufolie? Genau. Und welche Felle hat der Paulus genommen? Oder Saulus?
Ziegenfell. Ziegen, ne?
In den meisten Fällen Ziegenfellen. Und wo hat er die größte Menge an Ziegenfellen bekommen?
Von Ziegen.
Ja, und zwar von Ziegen, die an Tempel geopfert wurden. Der hatte nämlich die Tempelkonzession. Wer also sich an den Paulus und sein vorhergehendes Leben erinnert, war der ja ein berufener Mensch. Er hatte also vorher eine wichtige Position. Die hat er ja auch benutzt, um die Christen kräftig zu verfolgen. Er hatte also eine Tempelkonzession. Ja, aber das sagt uns trotzdem nicht, wie so ein Zelt aus Ziegenfell gemacht wird. Das bedeutet, was früher gewesen ist, kann zum Teil verloren gehen. Also aus der Erinnerung verloren gehen. Oder alte Lieder. Zum Beispiel, alte Lieder sind zum Teil, werden sie noch gedruckt. Oder was ich interessant finde, alte Predigten von Predigern. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Neuauflage vom Spurgeon, ein antiquiertes Buch, das nochmal neu gedruckt wurde, von Predigtentwürfen. Also da sind plötzlich Sachen aufgetaucht, da hat sich kein Mensch mehr erinnert und plötzlich steht da Spörtchenruf und man kann es nachlesen. Statt derer, die früher gewesen sind und die hernachkommen, sollte man besser die Dinge, die früher gewesen sind, übersetzen. Also die Dinge, die früher gewesen sind, sind anders als die, die hernachkommen. Denn das fehlende Substantiv zu früher und hernach ist von das, was in Vers 9 bzw. etwas, was in Vers 10 gesagt ist, herzuleiten. Mehrere Ausleger haben sicherlich zu Recht darauf hingewiesen, dass der Prediger an dieser Stelle nicht die menschliche Kreativität leugnet. Also der hat nie abgeleugnet, dass der Mensch halt Fantasie hat, dass er kreativ ist, sondern lediglich bestreitet, dass die angeblich neuen Errungenschaften des Menschen wirklich so völlig neu sind. Als Beispiel für unsere Zeit gibt es zwei ganz unterschiedliche Ereignisse, wie die Mondlandung oder wie die Entdeckung Amerikas. Trotzdem weisen beide Ereignisse, die Mondlandung und die Entdeckung Amerikas, grundlegende Übereinstimmung auf. Was ist bei beiden gleich? Bei der Mondlandung und bei der Entdeckung Amerikas. Frage ans Gremium.
Ein Schiff, der eine hat ein Raumschiff, der andere ein Segelschiff.
Beides zum ersten Mal.
Das ist zum Beispiel ein Beispiel, dass man sagt, das ist irgendwie ein Schiff, also man nimmt beides im Schiff. Gibt es noch irgendeine Parallele? Also Kolumbus konnte es nicht sein. Der hat nicht gesagt, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen. Vielleicht hat er es in Amerika gesagt, ich weiß. Ja, in beiden Fällen handelt es sich um eine abenteuerliche und eine gefahrvolle Reise zu einem weit entfernten Ort. Also es war beides weit entfernt. Amerika konnte man sich nicht vorstellen. Und so den Mond, so Mann im Mond und so, auch noch nicht so 100%. Bis heute wird ja die Mondlandung noch angefochten. Also es gibt ja Theoretiker, die glauben, dass das Ganze in einem Studio stattgefunden hat. Und dass diese ganzen Live-Aufzeichnungen im Endeffekt ein riesengroßer Betrug von der NASA war.
Wirklich?
Wegen diesem Wettlauf mit den Russen. Das war ja damals ein Wettlauf gewesen. Jeder wollte zuerst zum Mond. Also die Russen wollten, die Amerikaner wollten. Und der amerikanische Präsident hat es ja als nationale Aufgabe hingestellt. Es muss jetzt... ging ja später bis Ronald Reagan, Star Wars, also wir machen Raketen in den Weltraum. Ja, und da haben die tatsächlich nicht geglaubt im ersten Moment, dass es tatsächlich so ist. Das gleiche ist ja dann auch bei Christoph Kolumbus gewesen, denn am Anfang gab es doch einige Skeptiker, die selbst diese Entdeckung Amerikas angezweifelt haben. Zumal der arme Kolumbus ja erstmal auf einer vorgelagerten Insel gelandet ist. Da hat er noch irgendwie Pech gehabt. Hat gemeint, er hat schon das Festland erreicht. Und hat dann da gleich seine Kirche hingebaut. Und so ist es bei uns Menschen auch, dass wir halt manchmal Sachen suchen, auf Reisen gehen. Und wenn wir dann wieder zurückkommen, kriegt man nicht alles geglaubt, was man erlebt hat. Zum Beispiel im Auto, im Supermarkt. Geht hin, stell dir mal vor, ich habe den und den getroffen, er hat mir das und das erzählt, das kann gar nicht sein. Ich habe doch die Frau vorhin gesehen, die ist so über die Straße gelaufen. Ja, das Gleiche kann man auch sagen für die Erfindung des Dynamits, die ähnelt der Erfindung der Atombombe. Warum? Dynamit, Atombombe.
Wollte was Gutes erfinden, es ist was Schlechtes rausgeworden. Der will ein Mensch macht aus allem was.
Schlechtes. Was könnte noch eine Parallele sein? Ja, in beiden Fällen wurde ein hochexplosives Material entdeckt. Somit gilt das Prinzip der unaufhörlichen Wiederkehr aller Dinge. Also man hat mal irgendwann Schießpulver erfunden. Die Chinesen angeblich hätten mal Schießpulver erfunden. Das Wir im Naturgeschehen beobachten grundsätzlich auch im Leben des Menschen. Da wiederholt sich auch viel. Jede Form von Aktivität, darunter auch das menschliche Streben, ist letztlich nutzlos und unbefriedigend, wie viel Mühe sie auch kosten mag. Also es waren keiner auf die Straße gegangen und hat Hurra geschrien, wir haben jetzt endlich Dynamit. Oder Hurra, hier haben wir jetzt die Atombombe. Es waren vielleicht wenige generell, die sich darüber gefreut haben. Ja, gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Dann lesen wir weiter in die Verse 12 bis 15. Würde ich bitten, jemanden zu machen, weil ich habe gerade einen Frosch im Hals.
Ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem und ich richtete mein Herz darauf, in Weisheit alles zu erforschen und zu erkunden, was unter dem Himmel getan wird. Ein übles Geschäft hat Gott da den Menschenkindern gegeben, sich darin abzumühen. Ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Gekrümmtes kann nicht gerade werden und Fehlendes kann nicht gezählt werden.
Kennzeichen für diesen Abschnitt ist das ständig wiederkehrende Leitmotiv: Alles ist eitel und Haschen nach Wind. Im Kapitel 4, Vers 4 leitet diese Redewendung aber offenbar einen neuen Unterabschnitt ein. Kapitel 4, Vers 4. Denn in allen übrigen Versen steht diese Feststellung jeweils am Ende eines Unterabschnitts und hat die Aufgabe. Salomos Meinung über den Wert der menschlichen Errungenschaften, Kapitel 1, 12 bis 15. Salomos Meinung über den Wert der Weisheit des Menschen, Kapitel 1, 16 bis 18 und 2, 12 bis 17. Salomos Meinung über den Wert seines Strebens nach Vergnügen, Kapitel 2, 1 bis 11. Und Salomos Meinung über den Wert und seine Arbeit, der Arbeit des Menschen und der Mühe des Menschen in Kapitel 2, 18 bis Kapitel 6, 9 zum Ausdruck zu bringen. Die vier Teile dieses Abschnitts, in denen der Prediger auf seine eigenen Erfahrungen anspielt, bilden zwei Paare. Die Wiederholung der Aussage, dass Salomo Weisheit, Tollheit und Torheit habe erforschen wollen, im ersten Kapitel 17 und im zweiten Kapitel 12, ist somit nicht überflüssig, sondern hängt mit der Beziehung zusammen, in der die Weisheit einerseits zu seinen Untersuchungen über die Nichtigkeit der menschlichen Errungenschaften und andererseits zu seinen Erfahrungen hinsichtlich der Nichtigkeit des Strebens nach Genuss steht, so in Kapitel 2, 1 bis 11. Der Prediger beginnt seine Erörterung über die Nichtigkeit der menschlichen Errungenschaften, indem er von seinen eigenen Untersuchungen zu diesem Thema spricht. Zunächst spielt er auf die vielfältigen Beobachtungsmöglichkeiten an, die er als König über Israel in Vers 12 besitzt und bemerkt, dass er seine überragende Weisheit und sein großes Wissen darauf verwendet habe, das gesamte Tun des Menschen, also alles, was man unter dem Himmel tut und unter dem Himmel ist gleichbedeutend mit unter der Sonne, gründlich zu untersuchen. Also er hat alles untersucht, was unter der Sonne war. Also im Dunkeln ging es schlecht. Man sagt zwar, im Dunkeln lässt sich gut munkeln, aber er betont ja unter der Sonne. Die Verwendung zweier Synonyme, suchen und erforschen, betont die Ernsthaftigkeit dieses Vorgehens. Also suchen und erforschen, das wollte er extra betonen, das hat er wirklich ernsthaft gemacht. Also nicht so Larifari. Dabei ist Salomo zu der Überzeugung gelangt, dass alles menschliche Tun unselige Mühe ist. Das entsprechende Wort bedeutet hier eine verwerfliche oder eine unerfreuliche Aufgabe. Er bezeichnet dieses Tun daher als eitel und Haschen nach Wind. Kapitel 1, 14. Der zuletzt genannte Ausdruck ist ein Bild für ein ergebnisloses Bemühen, denn niemand kann den Wind einfangen. Also Haschen nach Wind. Man kann jetzt tief einatmen. Also ich versuche mich jetzt gegen einen Sturm zu stellen und tue jetzt die Lungen richtig füllen. Ich werde wahrscheinlich den Sturm nicht einfangen können. Ich kriege zwar eine geblähte Lunge. Genauso kann ich einen Luftballon aufpumpen. Und wenn er ganz voll ist, blase ich den einem anderen ins Gesicht und der versucht dann, den gefüllten Luftballon einzuatmen. Also das ist so ein Beispiel, wie kann ich versuchen, irgendwas zu erreichen. Ja, wenn der Mensch dem Wind hinterherläuft, nützt ihm das auch nichts. Salomo benutzt diese Redewendung insgesamt 9-mal und zwar ausschließlich in der ersten Hälfte dieses Buches. Haschen nach Wind. Der Prediger Salomo begründet seine Auffassung, indem er auf seine Beobachtungen verweist. Diese hätten ihm gezeigt, dass die menschlichen Errungenschaften viel zu wünschen übrig ließen. Das heißt, der Mensch hat nie irgendwas Perfektes erfunden. Es gab immer einen Haken. Und das zeigt sich zum Beispiel bei der Atombombe. Das zeigt sich aber auch bei vielen anderen Sachen, wo der Mensch immer gemeint hat, er hat was Perfektes geschaffen, aber es war dann immer noch irgendwie zu verbessern oder es war nie richtig. Bei uns in der heutigen Industrie gibt es das Qualitätsmanagement. Das heißt, die Firmen überprüfen ihre Produkte und was entdecken sie? Ständig Fehler. Und das ist dann die Fehlerquote. Und manche Betriebe versuchen, die künstlich hochzuhalten, weil sie wollen ja für die Verbraucher möglichst viel verkaufen. Das heißt, ein Computer muss einen Fehler haben, damit er nach 3 Jahren ausfällt und die Industrie was verdient. Also es gibt ja auch den bewussten Fehler, den man einbauen kann. Oder ich habe mal daheim einen Föhn, der hat tatsächlich, haben die einen Fehler eingebaut, indem sie das Sieb unzugänglich gemacht haben. Also das Lusensieb. Damit war unweigerlich der Föhn zum Tod verdammt, weil mit der Zeit Staub und Flusen hängen geblieben sind und der Föhn wie beim Haschen nach Wind keine Luft mehr gebracht hat. Also der hat selber nach Wind gehascht, aber das Sieb war zu. Oder eine Waschmaschine, wo das Sieb zu ist. Ja, das Streben und Tun des Menschen können niemals alles in der Natur der Dinge liegenden Mängel beseitigen. Also der Mensch wird es nie schaffen, alles perfekt zu machen. Wer hat denn alles perfekt gemacht?
Jesus.
Gut.
Gott, ja.
Beides richtig. Wann hat das erste Mal alles perfekt gemacht? Wann hat Gott das erste Mal alles perfekt
gemacht? Bei der Schöpfung, ja.
Ja, was hat denn Gott dazu gesagt?
Das war gut.
Genau. Oder sehr gut. Also das war besonders perfekt. Also das war noch eine Erhöhung von dem Gut, das Betrachten von Menschen als sehr gut. Das wird man hier heutzutage bei wenigen Menschen finden, dass das kommt. Und ich behaupte sogar eigentlich bei niemandem, außer bei Jesus, das war der Einzige, der es hat machen können, der Mensch war. Und es gab ja noch immer im Alten Testament den Versuch, den Perfektionismus zu erreichen. Viele haben sich damit abgemüht, berühmte Größen des Volkes Israel haben immer wieder gesucht nach Perfektsein. Dann gab es ja auch die Religionslehrer, die immer gemeint haben, sie müssen sich genau an das Gesetz halten, um perfekt zu sein. Und trotzdem war es eben nicht perfekt. Und Jesus hat es ja auch den Pharisäern dann mitgeteilt, wie unperfekt doch ihr ganzes Leben ist. Und dass es ja im Endeffekt nicht das ist, was Gott gut findet. Also das heißt, wichtig für uns ist, in der Perfektion immer auch den Gedanken an Gott zu halten, ist es das, was Gott will? Ist es wirklich so perfekt, wie ich das geplant habe? Ist es vielleicht nicht der Weg, den Gott haben will? Will er es vielleicht ganz anders haben? Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
Ich finde es schön, dass ich eigentlich gar nicht perfekt sein muss. Das ist ja das, was so schön ist im Glauben an Jesus. Ich muss ja gar nicht, ich kann es nicht. an meine Vorstellungen sind ja anders als Gottes Vorstellungen. Meine Gedanken sind viel. Also, ich muss gar nicht perfekt sein. Ja, Motivation ist entscheidend im Herzen.
Da können wir sehr froh sein drum.
Dass er so annimmt.
Es gibt ja Science-Fiction-Filme, die das Thema aufgegriffen haben, unterschiedlichste Bereiche abgedeckt hatten, vom Alter über die Jugend, von der Denkweise bis zur Überbevölkerung. Und es war immer, selbst in diesen Filmen, ganz klar, dass es keine perfekte Lösung gibt für das Problem. Und da haben sich die Menschen in diesen Filmen aufgerieben dran. Es ist also entweder ist irgendwas drunter und drüber gegangen. Und das ist halt dieses Typische, was Salomo hier aufgreift, das Herz des Menschen ist nie zufrieden. Also viele, die meinen, sie müssen perfekt sein, sind todunglücklich. Also es gibt ja die Perfektionisten, die meinen, es muss alles 100% perfekt laufen. Da gibt es dieses berühmte Wort, die perfekte Minute. Also ich habe jetzt eine perfekte Minute. Das ist sehr armselig, weil es kommen noch einige Stunden auf mich zu. In der einen Minute werde ich wahrscheinlich nur kurz glücklich sein. Ja, dann Vers 16. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind, zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Salomos Nachsinn bezeugt also die Nichtigkeit der menschlichen Weisheit. Doch ich glaube, dass Salomo in gewissem Maße auch arrogant und eingebildet war. Er betont hier, dass er weiser war als alle anderen. Und das ist ein Teil Arroganz. Denn ich kann nie wissen, als Mensch gibt es nicht vor mir welche, die waren weiser wie ich. Der Apostel Paulus schreibt dazu etwas in 1. Korinther 8, 1-3. Das können wir jetzt aufschlagen. 1. Korinther 8, 1-3. Rücksicht auf die Schwachen beim Essen von Götzenopferfleisch. Was aber das Götzenopferfleisch betrifft, so wissen wir, dass wir alle Erkenntnis haben, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Die Weisheit kann nämlich einen Menschen so wie einen Ballon aufblasen. Es gibt Professoren und Wissenschaftler, die sind so überzeugt von sich, dass sie eigentlich gar nichts anderes mehr wahrnehmen können. Also ein Ballon, ein Luftballon, der zum Beispiel in der Fußgängerzone einem Kind überreicht wird, hat in meisten Fällen ein Edelgas, das den Ballon hochtreibt. Wenn ich den Ballon jetzt loslasse, fliegt er aus der Augenhöhe des Menschen. Er fliegt halt irgendwo hin, je nachdem, wo der Wind hintreibt. Da gibt es ja die berühmten Luftballonaktionen mit Zettelchen und dann hoffen alle, der kommt nach China oder zum Obama nach Amerika, schreibt ihm eine Karte mit einem Luftballon. Ja, und so ähnlich ist es halt auch bei Menschen, die so von sich selber eingenommen sind, dass sie sich richtig aufblähen. Sie sehen keinen mehr. Sie meinen, sie stehen im Himmel und glauben sogar manchmal, sie sind gleich wie Gott. Das ist natürlich ein Dilemma, weil das werden sie nie schaffen. An Ballon schafft es auch nicht von hier bis zum Mars. Also das wäre jetzt eine Herausforderung für die NASA, einen Luftballon zu erfinden, der von hier bis zum Mars fliegen kann.
Das wird man nie erleben.
Also das ist das Dilemma des Menschen. Er versucht sich immer größer zu machen, wie er ist. Immer. Die wenigen Ausnahmen sind Christen und die berühmten, die in der Bibel sind, und die größte Ausnahme ist natürlich Jesus Christus. Er hat sich nicht aufgebläht. Und auch Paulus hat es ja in diesem Wort über die Liebe gesagt, dass die Liebe sich nicht aufbläht. Also es heißt ein Stück weit, Liebe ist es, sich nicht aufzublähen, sich über andere zu erheben. Und umgekehrt hat Jesus das als Beispiel in der Fußwaschung gebracht. Er hat sich erniedrigt vor seinen Jüngern, um ihnen zu zeigen, wer der Größte im Himmelreich ist. Und das ist halt eben nicht ein aufgeblähter, mit vielen Orden behängter Monarch, sondern es ist manchmal ein ganz einfacher Diener in der Gemeinde. Ja, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass auch Bildung beim Salomo dazugehört hat. Doch der Erfahrung allein kann man nicht trauen. Erfahrungen müssen den Test durch das Wort Gottes bestehen. Das ist sehr wichtig. Das haben wir ja auch am Sonntag schon gehört. Eigene Entscheidungen sollte man immer wieder über das Wort Gottes reflektieren. Leider ist es heute oftmals umgekehrt. Viele Leute überprüfen die Bibel mit ihren Erfahrungen. Mich hat Gott so gepeinigt. Das steht gar nicht hier in der Bibel. Gott meint schlecht mit mir. Oder ich habe das so geplant und es ist ganz anders gekommen. Hier in der Bibel steht doch, dass sich das alles erfüllt und dass, wenn zwei oder drei zusammenkommen und beten, dass ich bestimmt mein Recht bekomme und das, was ich haben will, auch dazu. Und das ist nicht gekommen, also dann hat es ja auch keinen Wert, wenn man zusammen beten tut. Wenn Ihre Erfahrungen nicht mit der Bibel übereinstimmen, dann ist Ihre Erfahrung verkehrt, nicht aber die Bibel. Also die Bibel stimmt. Die Erfahrungen können einen verkehrten Blickwinkel bringen, können trügen. Und ich kann eine Erfahrung machen mit einem Menschen, der hat zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe und dann glaube ich, sämtliche Menschen mit dunklen Hautfarben sind schlechte Menschen. Oder ich habe eine Erfahrung mit einem Staubsauger, den habe ich daheim, das ist ein gräusliches Gerät, es staubt und staubt. Und ich glaube also, Staubsauger ist das schrecklichste Instrument, was man sich im Haushalt anschaffen kann. Ich bin dafür ein Gartenschlauch. Und alles abspritzen. Das hilft, weil ich kenne es im Garten, es macht alles sauber. Aber es bedeutet halt auch, abgleichen mit der Bibel, welche Bibel? Also ich habe mal vor längerer Zeit wieder mal einen Besuch von den Zeugen Jehovas bekommen und schon allein die Anfangsdiskussion, was denn jetzt in der Bibel steht, ist ja hochinteressant. Also wir meinen damit die Bibel als Gottes Wort, so wie wir es hier vorliegen haben. Das, was Martin Luther damals übersetzt hat. Und Jesus Christus nicht als Prophet, sondern als Sohn Gottes, wie es manche auch behaupten. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen? Hat jemand schon mal jemand getroffen, der nichts mit der Bibel anfangen konnte?
Natürlich. Viele.
Die sagen ja die Lehrer sogar manchmal zu den Kindern, das ist im Lehrbuch. In der Erfahrung. In den Gymnasien. Das war schon lange her.
Was gibt die Parallele zu all denen?
Achso, Entschuldigung. Entschuldigung, ja, ich muss nur dazu sagen, ja, dass Religionslehre das gesagt hat. Nicht die normale Klassenlehre.
Was gibt denn die Parallele zu all den Menschen, die davon nicht so viel halten? Egal, ob das jetzt ein Buddhist ist oder ob das ein Religionslehrer ist oder ob es ein Hooligan ist im Fußballstadion oder einer, der gern Hakenkreuze verteilt, weil er sonst nichts zu tun hat. In allen Fällen parallel ist, dass diese Menschen mit ihren eigenen Erfahrungen kommen. Mit ihren eigenen Erfahrungen. Der Religionslehrer hat vielleicht eine schlechte Kindheit gehabt. Da hat er eine schwierige Stiefmutter gehabt, die ihm ständig versohlt hat, wenn er nicht in der Bibel gelesen hat. Jetzt hasst er die Bibel. Was wisst ihr nicht? Oder einer, der ein Hakenkreuz liebt, der sagt, also für mich ist Gott der Hess. Und jedes Jahr am Todestag vom Hess, da salutiere ich und singe die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Und ein Buddhist sagt, für mich ist es auf jeden Fall, dass ich den Buddha sehe, als kleines Kind auf dem Ochsen reiten. Also alle sprechen von Erfahrung. Oder wenn ich mit einem älteren Menschen spreche oder einem reiferen Menschen, Entschuldigung, nicht älteren, das ist reifer klingt besser, da dann wird mir dieser Mensch viel aus seinem Leben erzählen. Was hat er für Erfahrungen gesammelt? Also vom Krieg, Kinder, Kindeskinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, Hausbau, Mann gestorben. Also es sind viele Sachen, die den Menschen bewegen, die ihn prägen, und diese Prägung kommt durch Erfahrung. Und das ist manchmal so prägend für den Menschen, dass er nur noch diese Erfahrung sieht und die Erfahrung dann für ihn zu so einer Art Gottersatz wird. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, so wie ich jetzt auf eine heiße Herdplatte lang. Das ist für mich eindeutig und klar, das ist so. So ist es halt mit anderen Sachen auch. Und sie sind nicht mehr bereit, etwas auf sich zukommen zu lassen. Also diese Offenheit zur Bibel, und das macht eigentlich diese Parallele aus. Ja, dann lesen wir Vers 17. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Der Prediger Salomo berichtet in diesem Abschnitt, dass er über seine große Weisheit und Erfahrung nachgedacht hat. Also da hat er auch noch mit zu tun gehabt. Der musste über seine eigene Weisheit noch nachdenken. Das war bestimmt nicht einfach. In Vers 16. Also jenen überragenden Fähigkeiten, denen er die Durchführung der oben genannten Untersuchungen und die dabei gewonnene betrübliche Erkenntnis verdankte. Also das war irgendwie, er hat sich gesehen als Supervisor und hat darüber nachgedacht, warum das jetzt nicht passt. Trotz meiner Weisheit und Erfahrung ist das alles ein Haschen nach Wind. Warum dann? Ich bin doch so weise, ich muss doch einen Weg finden, einen Schlüssel. Also er forscht und forscht und forscht. Dabei sei er zu der Überzeugung gelangt, dass die Weisheit der Tollheit und der Torheit, das heißt den törichten Gedanken und Vergnügungen, wenig voraus hat. Das ist eine harte Feststellung. Also Tollheit und Torheit hat ein bisschen schlechter als die Weisheit. Also sein Streben nach Weisheit sei so fruchtlos gewesen wie ein Haschen nach Wind. Nachdem der Prediger seine Untersuchung über den Wert der menschlichen Errungenschaften im Allgemeinen beschrieben hat, in den Versen 12 bis 15, nachdem er in diesem Zusammenhang auch auf die Nutzlosigkeit der Weisheit hingewiesen hat, in den Versen 16 bis 18 berichtet er nun von seinen Erfahrungen hinsichtlich des Strebens nach Genuss. Nach Genuss. Was ist für euch Genuss? Eine Frage an die Allgemeinheit. An jeden, der da ist. Was bedeutet für euch Genuss?
Das meiste, was man nicht braucht. Was nicht lebensnotwendig ist. Oft. Nicht immer, aber.
Konsum von. Das kann mit Lebensmitteln, mit Essen, Trinken was zu tun haben. Es kann aber auch für die Augen Genuss sein, irgendwas zu sehen.
Also Genuss bedeutet nach eurer Meinung ein besonderer Reiz für die Sinne. Mhm. So irgendwie. Man kann zum Beispiel Genuss sein, mit dem Ehepartner im Swimmingpool zu liegen. Ah, so weit wollten wir nicht gehen.
Oh, naja.
Also nein, jedenfalls ein größer Genuss, als mit dem Chef im Whirlpool zu sitzen.
Ich denke, Genuss kann positiv und negativ sein.
Es kann beides.
Kann beides.
Was kann vieles sein?
Genuss
kann
negativ?
Kann wenn man einen Jungs spielen, ja, kann ein Genuss sein.
Also wenn man zu viel hier, dann das ist positiv. Es negativ.
Ja, das ist für mich eigentlich nur.
Nur positiv, ja. Also für mich.
Ich würde es nicht genießen.
Kann ich zum Beispiel meine stille Zeit genießen?
Genau, sicher.
Ja. Oder ist es jetzt eine Bestrafung?
Nein.
Also das Lesen vom Wort Gottes könnte auch Genuss sein.
Ja.
Steht zum Beispiel im Psalm auch drin.
Da kann also man ich würde Teil mir jetzt schwer tun, das Wort zu benutzen.
Ja. So köstlich, das Wort köstlich fällt beim Wort Gottes in den Psalmen sehr oft. Köstlich.
Ja, aber
das ist köstlich, ist ja im Endeffekt, könnte. Ja.
Weil ich verbinde genießen mit etwas, was man eigentlich nicht braucht.
Ja,
Den Sonnenuntergang kann ich genießen. Absolut. Ja. Da habe ich den tollsten Genusseffekt, wenn ich, oder den Sternenhimmel, da genieße ich dann. Ist es genießen?
Ja, aber wenn ich viel Alkohol genieße,
beim dann so ist beim Essen, dann sage ich, Mann, es ist gut, es ist super, die werden satt, aber dann
nur,
einmal
kann das genießen.
Ich sage, ein Glas und das genieße ich
jetzt. Deshalb, das ist, ja, das, also ich würde jetzt das Wort genießen in Verbindung mit der Bibel nicht benutzen. Ich weiß nicht, warum.
Und Salomo hat es benutzt. Er hat sich um das sogar wissenschaftlich gekümmert.
Yeah.
Er hat einen wissenschaftlichen Abhandlung gemacht, nachgeforscht, was bedeutet für mich Genuss. Also das, was wir jetzt hier machen, hat der Salomo für sich gemacht, mit all seiner Weisheit, wie das auch immer aussehen hat, ob er jetzt da so einen Geschmackstisch gemacht hat und hat alle möglichen guten Sachen hingelegt, was ihm ein Genuss war.
Weil Genussmittel werden in Verbindung gesetzt mit eigentlich Sachen, die einem schaden, wenn man überzieht.
Was man
halt
braucht.
Das nennt man Genussmittel.
Mhm. Ja, okay, aber genießen ist was weiteres. Mhm. Also ich kann das auch wie eine Variante sehen. Ich kann Sonnenuntergang genießen.
Ja, man kann aber beides haben. Das kann negativ sein und positiv.
Ja, also was Natur anbelangt, für die Augen, okay, aber jetzt...
Ich kann Schokolade genießen.
Ja, genau.
Also die Beziehung genießen.
Also das Wesentliche ist, dass wir uns eigentlich weniger Gedanken um den Genuss machen, weil wir genießen, während der Salomo sich darüber Gedanken gemacht hat. Also man muss sich vorstellen, das ist ja im Endeffekt die Quadratur des Kreises. Also ich versuche jetzt wirklich jeden Bereich des Genusses herauszuholen und das dann zu erforschen, was bringt mir das, also dieser Genuss. Und Salomo hat es ganz intensiv gemacht. So intensiv, dass er damit sogar seine Weisheit verglichen hat. Das ist also schon immens, was da dem Salomo durch den Kopf gegangen ist. Und er berichtet nun von seinen Erfahrungen hinsichtlich des Strebens nach Genuss. Er weist auf die Objektivität dieser Erfahrungen hin, indem er bemerkt, dass er sich ihnen bewusst und von seiner Weisheit geleitet ausgesetzt hat. Er hat sich dem Genuss ausgesetzt. Mhm. Also es war dann im Endeffekt wie Arbeit. Also ich habe dann jetzt 10 Kilo Schokolade hier, 25 Liter Wein. Genau. Was gibt es noch alles zum Genießen? Ein ganzes Beet voll Rosen, ein ganzes Bad voll guten Düften. Und ja, und je nachdem hat er das dann durchexerziert. Zum Beispiel bei etlichen Kilo Schokolade könnte ich mir vorstellen, dass es ihm sehr übel gegangen ist nach dem Genuss.
Ja, aber wenn ich jetzt Jesus betrachte, könnte ich mir nicht vorstellen, dass Jesus irgendetwas genießt.
Dass Jesus etwas genießt? Dass er was genossen hat.
Also es gibt
dass er
eine,
zum Beispiel, wenn, lasse die Kinder zu mir kommen. Ich glaube, dass er es genossen hat, die Kinder um sich herum zu haben. Ich glaube, dass er da wirklich aufgeblüht ist.
Zufriedenheit schon, aber Genuss, das ist für mich so ein...
Und es gibt eine...
Das ist schon negativ
so
beigeschmackt.
Ein Begriff.
Ja? Also Genuss wäre für euch jetzt so negativ.
Ja,
bei mir auch.
Also nichts Positives, sondern nur negativ.
Das ist das, was er vorher gesagt hat, wie man geprägt ist, aber auch... Also ja, ich habe als Kind erfahren,
dass man ein schlechtes Gewissen hatte, wenn man zu viel genießt.
Dass mein Onkel mit Anfang 50 an Magenkrebs gestorben ist und mein Vater, habe ich noch im Ohr, wie er immer gesagt hat, es war ein Genießer. Ja. Der hat immer sein Wein jeden Abend, es war ein Genießer. Mhm. Und da habe ich das als Kind schon irgendwie so...
Also ich verbinde das auch. Ich genieße meine Zigarette, gerade meine Freundin wieder. Ja. Also sag mal, wann bist du aufhören zu rauchen?
Ja.
Weil wir kennen schon seit 35
Leider.
Jahren und...
Ich denke,
ich genieße jede Zigarette. Ich verbinde das immer, oder Alkohol, ein Gläschen Wein, ich genieße es. Und ich verbinde das halt mit negativen Sachen.
Kind so, ich bin auch so Baby und das kann ich richtig genießen.
Ja, das ja. Die schöne Natur,
so
okay.
Im ersten Moment ist doch der Genuss was Positives. Also sonst würde ich es ja nicht machen.
Sollte sein, wenn man es nicht über die Stränge schlägt.
Ja, aber im ersten Moment mache ich, ist ja die Tat. Also ich will etwas genießen. Also wenn ich das nicht wollte, kann ja auch sagen, ich genieße es, auf die heiße Herdplatte zu greifen. Das ist für mich der schönste Tat, die ich an dem Tag machen kann. Ich möchte möglichst lang die Hand drauf halten. Das tut mir echt gut und ich fühle mich gut dabei.
Wir hatten neulich wirklich diese Diskussion über das Wort genießen, weil Hubert genießt auch. Der benutzt das Wort so oft, dass ich sage, Mann. Und dann habe ich gesagt, warum ist das verkehrt? Dann habe ich gesagt, weil ich das eigentlich mit negativen Sachen verbinde. Genussmittel, genau. Alkohol, Zigaretten, Drogen. Und das sind so die Sachen, die negativ sind. Ich meine, gut, fürs Auge, die schöne Natur, wenn man das betrachtet, da, das genießt man, das kann man auch genießen.
Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus eine Stelle in der Bibel hatte, in der er was genossen hat. Wenn er überlegt, es gab mal eine Frau, die hat über seinen Kopf ein teures Parfüm ausgeleert. Jetzt hätte er sich wahrscheinlich kratzen können wie die Krätze oder sich sofort in den nächsten Fluss schmeißen können, weil er den Duft nicht ausgehalten hat. Aber was hat er da gesagt? Also da wurde er ja von... Eine Frau hat die andere, also die Maria hat die andere dann kritisiert, was machst du da mit dem teuren Öl? Und sie hat es über Jesus ausgegossen. Was hat da Jesus gesagt
dazu? Waren das nicht die Füße? Dass sie mit dem Öl.
Was war das?
Ja, ja.
Die Füße,
ja,
ne? Haben sie, ja, hat, ja, er, hat sie.
Ja, also sie hat über es den Kopf. Über ihn auf.
Ja, über den Kopf?
Sie hat es, egal. Also sie hat es.
Wanderbegebenheit vielleicht, wo sie Füße, oder?
Die Füße,
das war die Fußwaschung.
Nee. Und dann mit den Haaren hat sie auch das Öl weggemacht, ne?
Ja. Also auf jeden Fall hat er. Eher von jemand anders ein wohlduftendes Öl gegeben oder geopfert bekommen. Also das ist ihm übergeleert worden, wie auch immer.
Ja,
also
er hat es übergeleert. Die Stelle bekommen. Verstehe ich, dass er praktisch sich gefreut hat, dass sie bereit war, so etwas Kostbares ihm zu geben. So genau, aber nicht, dass er da sich von dem Duft.
Also es war über sein Haupt hier.
Sein Haupt ist
auf der Stelle. Dann gab es noch die andere, die ihm die Füße salbte.
Genau.
War das jetzt für Jesus ein Genuss?
Ja. Dass sie bereit war, das kostbare Öl ihm abzugeben. Aber nicht ein Genuss über den Duft. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Oh, ich glaube schon. Ich glaube, dass Jesus...
Ja, aber weiß er nicht.
Der heilste Mensch war, der je gelebt hat. Und ich glaube, er konnte das genießen. Er konnte sich einen Sonnenuntergang genießen und die stille Zeit mit seinem Vater und die Zeit mit den Jüngern. Und aber gut, du hast irgendwie so negative Assoziationen damit
mit dem Wort. Genuss, ja.
Ja, auch. Denke ich auch. Kann es auch sein. Wenn man das Maß überschreitet. Ich denke, das ist Maß. Weil manche Dinge nicht, bei so Naturdinge, da kannst du nicht das Maß überschreiten. Mhm. Ja, die Sonne geht unter und weg ist, oder Filme, die alle dreht sich drumherum. Aber gerade wie beim Wein, wenn man sagt, ja, das war halt ein Genießer, der hat nicht nur ein Viertel gereicht, sondern der braucht jeder eine Flasche.
Das ist
ja, das kann man auch sagen,
Alkohol.
Da hat man nur gesagt, es war ein Genießer vielleicht, weil wenn man nicht sagen wollte, es war ein Trinker, ich weiß es nicht.
Also das ist der Unterschied zwischen Genuss und Abhängigkeit.
Ja, aber wenn jemand sagt, ich genieße mein Leben, ich verbinde das, was ist dann das?
Das ist nicht negativ, finde ich, oder? Ist
das negativ? Ich sehe das negativ.
Tatsächlich. Joyce Meyer sagt ja, das Leben genießen.
Wieso ist es negativ, wenn jemand das Leben genießt?
Weil man auf sich und weil man auf eigene Bedürfnisse und zu sehr ausgerichtet ist. Was gefällt mir, was mag ich, welchen Duft, welches Essen, welchen Wein.
Das ist das Maß, denke ich.
Ja, aber man kann auch einfach, kommt auf die Einstellung drauf an. Ne? Ich meine, wenn du Genuss, irgendwie so Hedonist, du suchst Genuss auf Kosten von anderen, dann kann das zerstörerisch sein. Aber wenn du es mit einem dankbaren Herzen tust, du kochst dem Hubi dein tolles Thai-Essen und er sagt, ah, das kann ich toll, das genieße ich jetzt, dann ist das doch was Schönes. Dann kann
also beim letzten Abendmahl habe ich den Wein und das Brot genossen.
Also es ist halt bei allem, ne? Alles was Gott hat, weil alles so gut gemacht eigentlich. Und
weil es steht ja auch
in der Bibel irgendwo, der alles zum Genuss darreicht.
Seht und schmeckt.
Genau. Ja, aber wenn ich jetzt Okay,
aber das ist unsere sündige Tendenz, dass wir das Gute
wenn ich mit Nichtchristen rede und jeder sagt mir, ich genieße das Leben.
Ja.
Weißt du, was bedeutet jetzt das Leben genießen?
Ja, das
sich nur an diesen Dingen orientieren.
Ja,
natürlich, man kann alles Gute verdrehen oder über die Stränge.
Es kann sein, dass einer in vollen Zügen lebt. Also
ja, das lebt, ist, und das verbinde ich mit Genuss.
Genau. Essen und trinken, ich genieße. Ne?
Das,
wenn
ja.
Christ ist. Aber wenn er Christ ist, sag ich.
Ja, aber gut, okay. Okay, aber das Wort Genuss, höre ich immer wieder bei den Menschen, die den Genuss ganz falsch anwenden, oder? Mhm. Deshalb.
Das ist das Maß, das muss jeder selber
Gibt es jemand, der den Menschen helfen kann, richtig zu genießen?
Der Heilige Geist.
Also der Heilige Geist ist der, der hilft, dass ich richtig genießen kann.
Der zeigt es mir das, ja, genau. Der zeigt mir genau ist der Schluss.
Was macht er denn, um mir das zu zeigen?
Ja, indem er mir einen Eindruck gibt, dass ich den inneren Eindruck habe, es ist genug.
Aha. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der über den Genuss hinaus konsumiert und der wird krank davon, dann ist das für mich ein Zeichen vom Heiligen Geist, dass das für mich nicht der richtige Genuss ist.
Man kann doch gar nicht gläubig sein, finde ich wenigstens.
Nee, nur der Heilige Geist zeigt mir dann, guck mal den Mann an oder die Frau, so, die gehen jetzt zugrunde.
Ja, das kann man ja nicht sagen.
Ja, da muss man vorsichtig sein.
Ja, weil die Vererbung ist ja auch da. Und
da muss man vorsichtig sein.
Ja, das war jetzt meine Frage.
Das habe ich mal alles angefuttert, oder? Mhm. Weil die Vererbung ist ja da und wenn Gott mir es nicht wegnimmt, dann muss ich damit leben.
Wie hatte denn Daniel in seinem Leben Zeugnis abgeben können?
Daniel,
das ganze Buch Daniel fängt ja damit an, dass alle in eine große Gefangenschaft überführt wurden. Soweit wie ich das noch richtig mitbekommen habe, Babylon. Und der König Nebukadnezar hatte dann die ganzen Herrschaften, vor allem die Adligen, alle so zusammengefasst. Die waren dann irgendwie in so einem eigenen Saal oder Haus oder Palast. Und da gab es Adlige, die haben sich dem Genuss mehr, wie es ihm gut getan hat, hingegeben. Und wovon haben denn Daniel und seine Freunde gelebt?
Ja, von der extra Tafel, oder? Wie haben sie es
genannt? Gemüse.
Ja, vegetarisches
Hauptzentrum. Vegetarisch.
Haben die das, was sie gegessen und getrunken haben, genießen können?
Ja, schon. Ja. Weil es ihre Überzeugung war.
Ja, war das jetzt so eine Kasteiung? Ich verzichte jetzt auf alles und. Warum haben sie da so Vertrauen drin gehabt, dass das so der richtige Weg ist? Wer hat ihnen das gesagt?
Gott. Ja, klar. Und der Heilige Geist. Und irgendwie waren sie sich das sicher, denke ich.
Aber Gott hat auch zusätzlich noch dem Daniel geholfen, indem er ihm den klaren Verstand erhalten hat. Also es gibt zwei Spuren im Leben eines Menschen, das ist die eine, die ich sehe und die andere, die ich nicht sehe. Gott führt, auch wenn wir es nicht mitbekommen. Ja. Genauso wie wir auch hier forschen können in der Bibel und immer noch nicht alles herausfinden. Weil Gott weiß mehr, wie wir wissen. Und ich denke, darauf können wir vertrauen als Christen, dass Gott uns führt, dass wir auch richtig genießen und dass er uns entsprechend irgendwelche Hinweise gibt, wie auch immer, dass der Genuss gut ist für uns oder nicht gut. Als Beispiel ist zum Beispiel das Rauchen. Wenn ich dann auf den Schachteln schon sehe, was da alles passiert. Früher war ja geplant, dass auf den Zigarettenschachteln gleich die Raucherbeine mit drauf kommen und die Raucherlungen. Das hat man sich dann doch irgendwie verkniffen. Aber da kriegt man eigentlich schon so einen Hinweis. Könnte das für mich gut sein? Ist es das, was Gott von mir will? Genauso ist es auch mit anderen Sachen, wenn ich zum Beispiel ein Extremsportler bin und ich muss noch zusätzlich Doping machen, um noch die letzte Hürde zu schaffen, dann ist das auch kein Genuss im Sport mehr. Also Sportbewegung kann zum Beispiel auch ein Genuss sein, wenn ich in der Natur bewege.
Also wenn man sich Fernsehen anschaut, mir geht das Wort Genuss in den Kopf rum. Ich verbinde wirklich, dass dieses Wort wirklich nur mit negativen Sachen, egal ob man den Fernsehen einschaltet, die ganze Werbung, Es geht immer nur um Genießen, Genussmittel und Frauen genießen. Und da, das ist alles für mich auf einen negativen Tag. Tut mir leid.
Welches Wort würdest du für positiv dann verwenden?
Sich erfreuen an etwas.
Okay.
Ja. Das ist ja gut.
Das ist im Endeffekt gut gesagt. Und wie kann ich mich dran erfreuen?
Ja, ja.
Weil wir als Christen was Besonderes haben. Wir können nämlich Jesus in den Mittelpunkt stellen und nicht das Genussmittel.
Ja.
Das ist der besondere, die besondere Waagschale. Was ist denn im Endeffekt in meinem Leben der Mittelpunkt? Ist es Jesus oder ist es Johnny Walker? Jetzt mal, um von dem Thema mit Brauchen wegzukommen. Ja, also wir haben den Vorteil als Christen, wir können mit Jesus mitgehen. Wir können ihm sogar nachfolgen und dadurch werden wir frei, um nicht abhängig zu sein von irgendwas, wie zum Beispiel einem Genuss. Also ich kann mich ja mit allem Möglichen, also ich kann sogar Genuss zum Götzen machen. Wie man heutzutage sieht, Schlemmerlokale, wo die Leute die dollsten Sachen verdrücken, bloß des Genusses willen.
Ja, das ist das.
Dann würde ich sagen, da ist aber keiner in diesem Schlemmerlokal, der Jesus Christus im Zentrum hat. Weil da ist alles Mögliche.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man sich das rausnimmt.
Nein, also bitte, wir gehen auch ab und zu mal essen. Also bitte.
Ja.
Also, wer würde denn bei Jesus Christus sein? Die, die da essen oder die, die da nicht essen?
Ja.
Oh, das kannst du nicht sagen. So radikal würde ich das nicht sagen.
Ich denke, wenn ich jetzt gerade zum Geburtstag bin,
ich bin auch dankbar,
wenn ich eingeladen bin oder so, dann kann ich doch auch mal.
Ich denke,
wenn die Menge, es kommt auf die Menge an.
Was du gesagt hast, das Wesentliche ist, dass wir Christus im Zentrum haben.
Ja.
Und wenn ich Christus im Zentrum habe, dann nimmt alles andere
auf. Aber was hat Paulus gemacht? Paulus konnte mit Bettlern essen, konnte mit Reichen essen. Er hat sich immer angepasst.
Ich kann
und hat diese Situation sagt,
ich kann
beides haben.
Weil sie nicht was gehabt hat. Das ist der Punkt.
Genau.
Wenn ich Jesus im Zentrum habe,
wäre
ich erst frei, alles andere zu genießen oder mich zu erfreuen.
Ja, ja.
Aber es wird nicht so ein Götzen, der mich versklavt letztendlich dann.
Mhm.
Also ich kann trotzdem noch Frieden haben in meinem Herzen, wenn ich nur Brot mit Butter habe.
Ja,
aber ich kann auch im Schlemmerlokal sitzen mit Jesus und dankbar sein und das genießen.
Genau. Aber es ist nicht so, dass man das haben muss.
Das ist der Unterschied. Genau. Ich meine, Gott hat ja alles, steht ja auch in der Bibel, der alles zum Genuss da reicht. Gott hat ja alles geschaffen. Ne?
Ja.
Und gut geschaffen, hat gesagt, es ist gut. Das heißt, Essen ist ja nichts Schlechtes und Sex ist nichts Schlechtes und
alles
Trinken
ist erlaubt,
ist nichts Schlechtes.
Aber
und
den
richtige Rahmen, genau.
Ja.
Ich kann es im richtigen Rahmen und mit Maß und Ziel kann ich es genießen.
Ja.
Wenn es mich versklavt, dann ist es schlecht. Ne? Wenn ich sage, ja, ich brauche die Zigarette, sonst dann ist es eigentlich kein Genuss mehr, dann ist es eigentlich Sklaverei. Ne?
Und das verbinde ich auch, weil Genussmittel verführen und alles ist darauf ausgerichtet, die Menschen zu verführen mit diesen Mitteln, damit sie abhängig werden.
Ja. Das wissen wir ja, woher es kommt. Das kommt ja alles von der anderen Seite.
Ja.
Es gab mal eine schöne Werbung im Fernsehen, da gab gab eine schöne Werbung im Fernsehen, da ging es, Achtung Frau, da ist ein Schauspieler, der hat sich als Zigarette verkleidet und ist ständig im Raucher hinterhergelaufen. Da ging es um ein Mittel, wo man vom Rauchen frei werden soll, also so ein bestimmtes Mittel, wo man frei werden soll, und diese Zigarette, also dieser Schauspieler, der als Zigarette hinterher, der hat dann immer so Fratzen gemacht, komm, rauch, komm zu mir. Also das hat mir gut gefallen. Das war so ein Beispiel, wer treibt wen. Ne? Also das war eine arme Frau, die ist dann vor der Zigarette weggerannt. Der Schauspieler ist hinterher, bleib hier, lass mich nicht allein. Ja. Gut. Also Salomo schildert, auf welche Weise er Vergnügen suchte und fand, und zwar in den Versen 3 bis 10. Das ist davor schon gewesen. Im 11. Vers schließlich setzt er das Ergebnis seines Genussstrebens zu den Früchten aller seiner Bemühungen in Beziehung.
Du bist jetzt im Kapitel 2 schon, ne?
Oder? Nein, ich bin noch im Kapitel 1. Jetzt kommen wir zum letzten Vers. Das ist der Vers 18. Vers 18. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen, und wer viel lernt, der muss viel leiden. Freude und Zufriedenheit wachsen nicht proportional mit der Zunahme an Wissen. Also wer mehr weiß, kann nicht unbedingt gleichzeitig mehr Zufriedenheit haben und auch Freude. Das muss nicht passieren, es kann passieren. Also zum Beispiel hatte der von Apple, der Computerbesitzer, der hat einen schweren Krebs bekommen, der hat jetzt viel gewusst.
Gewusst?
Ja, der hat viel gewusst. Und die Zunahme von Wissen bei der Firma Apple, die hat ihm beim Krebs nicht weitergeholfen. Also er war todtraurig. Und was er dann zum Schluss gesagt hat, weiß man nicht, wie er gestorben ist. Aber das ist im Endeffekt so ein Beispiel, dass man halt eben mit viel zu wissen nicht unbedingt Freude und Zufriedenheit erlangt. Jemand hat einmal gesagt, wenn Unwissenheit eine Wonne ist, das habe ich mir aufgeschrieben, wenn Unwissenheit, also Nichtswissen, eine Wonne ist, dann wäre es verrückt, weise zu sein. Also wenn es schön ist, wenig zu wissen, wäre es verrückt, weise zu sein. Wo gibt es sowas Ähnliches in der Bibel?
Wie das Letzte, was du
Wo wird da drauf abgezielt?
Das ist schwierig, ich kann dir nicht folgen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt einen Blackout.
Ja, Unwissenheit.
Also was er sagt ist, dass, wer mehr weiß, der hat mehr Kummer. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich...
Ja, aber er hat es ja eben umgekehrt gemeint.
Keine Ahnung, also das mit dem Krebs kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Ne? Das hat ja nichts damit zu tun. Also ich denke, wenn ich mehr weiß, wenn ich zum Beispiel nichts weiß von den ganzen Kriegen, die gerade abgehen und so weiter und so fort, dann mache ich mir keine Sorgen drüber. Und wenn ich jetzt nicht weiß von mir aus, dass ich Krebs habe, weil ich einfach nie zum Beispiel, Doktor gehe oder so, dann habe ich vielleicht auch weniger Sorgen.
Wenn ich zum Beispiel, wie in vor 400, 500 Jahren das Thema gar nicht kannte, die Menschen sind wirklich bis zum Schluss ohne Bewusstsein von ihrer schweren Krankheit. Und die war ja recht früh. Im Mittelalter sind zum Beispiel Leute nicht älter wie 40 geworden.
Sie wussten nicht, aber sie.
Sie wussten nicht. Und da gab es viele Krankheiten wie Zuckerkrankheit. Das hat man ja alles erst später. Wie gesagt, dieser Mann von Apple, der wusste im Vollbewusstsein seines Wissens, neben dem, was er sonst wusste, was er für eine Krankheit hatte. Die Diagnose stand fest. Der hat sogar noch auf der Bühne gestanden und hat das neue Produkt vorgestellt. Aber das war nicht mehr happy. Er war also nicht glücklich, das war vielleicht gut gespielt.
Das ist ja genauso, wenn jetzt ein Arzt, also ein Spezialarzt für Krebs, wenn der selbst Krebs hat, also ich meine, wenn du das Wissen hast, dann bist du auch noch davon, weißt du?
Steht etwas in den Seligpreisungen über die geistig Armen? Hat jemand die Stelle im Kopf?
Matthäus 4.
Selig sind...
Geistig arm. Aber das heißt, meint ja was anderes, ne? Geistig arm meint ja nicht unterbelichtet auf der Festplatte.
Nein, nicht unterbelichtet, das ist ja auch dann eine negative Deutung.
Information.
Also es geht hier darum, das hab ich halt als Sprichwort gebracht. Jemand hat mal gesagt, wenn Unwissenheit eine Wonne ist, dann wäre es verrückt, weise zu sein.
Selig sind die, da geistlich arm sind, denn ihr ist das Himmelreich.
Also ich muss im Endeffekt nicht alles wissen, um zu Gott zu kommen. Die Kinder durften zu Jesus kommen. Die haben bestimmt keine riesengroße Weisheit gehabt und bestimmt keine wie der Salomo, aber sie haben die Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Samuel wurde gerufen. Und der war bestimmt nicht der weiseste Mann in Israel, wie Gott ihn gerufen hat. Und er hat es gar nicht verstanden, dass er gerufen wird und ist dann zu seinem Ziehvater gegangen und hat es dann erzählt, du hast mich berufen. Und dann hat er gesagt, nein, ich habe dich nicht gerufen. Es gab immer wieder Phasen im Leben von Menschen, auch in der Bibel, die gerufen wurden, obwohl sie gar nicht die Weisheit hatten. Günther hat es jetzt zum Beispiel am Sonntag gebracht, so einige Bibelbeispiele. Der Mose, der jetzt auch nicht unbedingt mehr des Redens gewaltig war, hat sich am Dornbusch orientiert. Ein anderer hat mit dem Esel gesprochen, hat der Günther schön gesagt, was habe ich heute geraucht. Also es ist im Endeffekt, das Beispiel ist, dass man nicht unbedingt besonders weise sein muss, um Gott nahe zu kommen. Und das meint auch der Salomo, indem er halt sagt, denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen und wer viel lernt, der muss viel leiden. Und das heißt, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Trauer. Je mehr wir wissen, desto größer werden scheinbar unsere Probleme. Das ist immer bei der Forschung zum Beispiel interessant. Da werden halt verschiedene Sachen entdeckt und gleichzeitig wird auch mal wieder ein neues Problem dazu entdeckt. Also das Leben ist nicht interessanter geworden, aber es produziert mehr Spannung. Also die Forschung macht das Leben nicht unbedingt interessanter, aber es wird spannender.
Das hat Einstein gesagt, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß.
Also alle unsere wissenschaftlich-technischen Errungenschaften um uns herum machen das Leben nicht unbedingt erträglicher. Ich habe hier zum Beispiel einen tollen Toaster daheim. Das ist ein super Teil. Man schmeißt die Toasts rein und nach binnen einer Minute kommen die so sanft gebräunt raus. Das ist sogar beleuchtet. Das Teil ist beleuchtet. Jetzt hatte ich letztens Streit mit meinem Sohn gehabt. Es ging darum, wer kriegt den Toast. Mein Sohn wollte zuerst. Das ging hin und her, bis mein Sohn zugegriffen hat und den Toast in den Mund geschoben hat. Damit war er zufrieden, aber ich war gemobbt. Mobst, weil ich halt den Toast auch gern gehabt hätte. Also das hat mich jetzt nicht zufriedener gemacht. Das war zwar ein tolles wissenschaftliches Gerät, der Toast kam gut gebräunt heraus, mit Beleuchtung, aber ich war nicht unbedingt jetzt happy, weil er war fort. Aber ich habe mich getröstet, ich habe danach nochmal einen Toast reingeschmissen und dann haben wir uns wieder versöhnt beim zweiten Toast. Wie recht hatte Salomo, als er sagte, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Trauer. Weder seine innere Unruhe noch sein Kummer hatten sich durch seine Weisheit verringert. Im Gegenteil, sie haben sich sogar noch vermehrt. Dabei hat Salomo noch nicht einmal in unserem Zeitalter der Technik gelebt. Also Salomo kannte damals die industrielle Revolution noch nicht, aber dennoch wusste er wohl, wovon er redete. Das war das erste Kapitel des Buchs der Prediger, die Verse 11 bis 18. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen?
So stimmt, denn der letzte Vers, der hat mich auch vorher schon beschäftigt. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen und wer viel lernt, der muss viel leiden. Können wir einen Schluss ziehen, macht man gar nichts mehr, lernt man nichts dazu. Aber ich denke, der war vielleicht gerade in so einem seelischen Tief und sagt sowas.
Weil ich denke, je mehr man forscht,
ja.
je mehr man forscht, desto mehr, desto frustrierter wirst du, weil es gibt kein Ende.
Ja.
Und dann machst du weiter und da kommt wieder, öffnen sich wieder neue Probleme und dann weiter und es ist kein Ende und dann bist du frustriert.
Und das, ich meine, der Kontext ist, es ist ja alles hier Forschen unter der Sonne, das heißt losgelöst von Gott. Mhm. Und jetzt ein Forscher, der sozusagen ein Naturwissenschaftler, der Gott kennt und der deswegen forscht um die, ich meine, Minuten und so, die haben deswegen geforscht um die Größe Gottes.
Ja.
Nachzuempfinden und für die war das eine Art von Anbetung eigentlich, mehr zu entdecken, wie wunderbar Gott alles gemacht hat. Und wenn ich diese Art von Erkenntnis, das führt mich hier zu Lobpreis und zu Freude, aber wenn ich losgelöst von Gott erforscht, dann sehe ich nur, wie die Probleme größer werden.
Und dann
werden.
Wird wieder widerlegt. Ja. Ne?
Also ich denke,
wie oft ist es passiert bis jetzt? Man hat geforscht, man hat eine neue Erkenntnis, super. Und 10 Jahre später sagt man, okay, widerlegt, das stimmt nicht mehr.
Also ja. Auch geistliche Erkenntnis sollen wir uns ausstrecken danach. Das ist was Positives.
Ja, das ist ja das, die Erkenntnis vom Günther. Genau, das ist ja der rote Faden in diesem ersten Kapitel. Und wir haben es ja jetzt in zig Teilen, ich habe jetzt nicht alle Teile wiederholt. Und das hat der Günther gut wiedergegeben, dass man halt Zum Beispiel sehr viel Erfüllung empfinde ich, wenn ich im Worte Gottes forsche. Das ist für mich so eine Wissenschaft. Das macht man vielleicht täglich, also jeder wie er kann oder wie er Kraft hat. Aber da drin zu forschen, da fordert uns ja Gott sogar auf. Also er fordert uns auf dazu. Wenn das andere, was die Ihnen sagt, genau das Problem ist. Also es wird ohne Gott geforscht. Zum Beispiel der Urknall. Für mich das beste Beispiel. Oder Darwinismus. Also der Mensch ist vom Affen abgestammt. Also wir robben rum, essen Bananen. Und das stimmt. Das ist im Endeffekt für die Menschen frustrierend gewesen. Also zum Beispiel zu erkennen, wir stammen jetzt vom Affen ab. Also was sind wir im Endeffekt für eine Kreatur? Der Jimmy hat sich zum Beispiel damit auch beschäftigt, also über diese menschliche Natur. Es gibt zum Beispiel im Frankfurter Zoo, gibt es einen Käfig mit einem großen Spiegel und da steht dann davor ein Schild, das heißt das größte Raubtier der Welt. Und jeder, der vor diesem Käfig schreitet und reinguckt, sieht dann. Also der hat sich mit dieser menschlichen Natur auch beschäftigt. Also der hat sogar gesehen, welchen Raubbau der Mensch trifft in seinem Forscherwahn, in seinem Haben-Wollen. Also das ist soweit zu dem Kapitel. Hat jemand noch eine Anmerkung?
Ich denke, wir können dankbar sein, dass wir einen Heiligen Geist haben,
ich will wohl leben und gute Tage haben, aber siehe, das war auch eitel, siehst du?
Also der Heilige Geist schenkt, der Heilige Geist schenkt uns im Endeffekt den richtigen Forschergeist.
Ja, das
macht. Das ist eigentlich so der Punkt, den wir uns auf jeden Fall treffen können. Ja, dann danke ich mich für die Aufmerksamkeit. War eine sehr rege Diskussion, das fand ich auch gut. Das war ja auch das letzte Mal so das Thema, wir diskutieren zu wenig. Also ich hoffe, dass heute die Wünsche ein bisschen mehr erfüllt worden sind. Und das ein oder andere Thema war ja auch interessant. Und dann wollte ich noch zum Abschluss mit uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir für diese rege Diskussion jetzt bei der Bibelstunde. Und dass du uns so gut durchgeführt hast, dass du uns gezeigt hast, was Salomos größtes Problem war, dass er halt viele Forschungen angestellt hat, ohne dich in den Mittelpunkt zu rücken, sondern aus sich heraus geforscht hat, unter der Sonne. Und das hat ihn nicht unbedingt glücklicher gemacht. Wir können in deinem Wort forschen. Und das ist ein großes Geschenk. Wir haben es greifbar. Andere Menschen haben keine Bibel, die kommen da nicht dran. Und wir kriegen es sogar noch hinterhergeworfen von den Versandfirmen. Ich danke dir dafür, dass wir hier in so einem freien Land leben, dass wir forschen dürfen, dass wir uns frei treffen dürfen. Und darum segne an jeden Einzelnen, dass er dieses Geschenk wahrnimmt, Tag für Tag. Amen.
Amen.